ARD.
Liebe Leute, wer ein Problem mit Kokain hat, der könnte in dieser Folge sehr getriggert werden. Also schaltet jetzt ab, wenn ihr Töne von Konsum, von Nasenziehen oder Crackpfeife rauchen nicht abkönnt. Denn darum geht's in der ersten Folge von Staffel 2, Süchtig nach alles, Thema Kokain.
Boah, es brennt voll. Da.
Das ist die Nasenscheide, wann die bald operiert will, wa?
Gott sei Dank. Dann habe ich schon meine dritte Nase.
Süchtig nach alles. Ein Podcast mit Hubi Koch.
Alle Folgen von der zweiten Staffel Süchtig nach alles findet ihr schon jetzt in der ARD Audiothek. Mein Name ist Hubertus Koch und ihr hört Süchtig nach alles zum Thema Kokain. Und das ist ein Thema, mit dem habe ich persönlich gar nichts zu tun. Aber ich bin sehr oft damit konfrontiert, wie wahrscheinlich so viele Leute. Denn die Handys sind weiß, die Nummer vom Koks-Taxi ist auf Kurzweil eingespeichert und Popsternchen singen heute über Koks wie über ein Glas Sekt. Koks ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, meint man. Und ich war draußen unterwegs und habe zwei Süchtige beim Konsum besucht. Dazu später mehr. Und so kennt ihr ja Süchtig nach alles aus der ersten Staffel. Ich bin draußen unterwegs und besuche Leute, aber in der zweiten Staffel sind ein paar Sachen ein bisschen anders. Denn wir reden auch im Studio mit hochkarätigen Gästen und beim Thema Kokain kommt man in diesen Zeiten an Zweien nicht vorbei. Hagen und John von Sucht und Süchtig sind bei mir, dem Erfolgspodcast. Hallo ihr beiden.
Hi.
Hi Hubi.
Ihr beiden wart über 15 Jahre lang kokainabhängig, habt euch auf Therapie kennengelernt, seit über einem Jahr clean und habt den Podcast Sucht und Süchtig gestartet. In diesem erzählt ihr nicht nur von eurer Abhängigkeit, vom Konsum, von den Lügen und vom Dämon Sucht, sondern vor allem, wie ihr diesen jeden Tag aufs Neue wieder besiegt.
Dem kann ich nichts hinzufügen. Es gibt noch den schönen Satz, dass unsere Sendung ist eine fortlaufende Dokumentation über unseren Genesungsprozess und das sagt eigentlich alles aus. Also wir sagen jede Woche, wie es uns geht, wie wir die Woche überstanden haben, welche Probleme sich ergeben haben, denn es ist ja auch nicht so, dass wenn man aufhört nach vielen Jahren, dass auf einmal dann wieder alles rosa ist, sondern es ist schon auch ein harter Kampf zurück ins Leben.
Ihr seid quasi genau die andere Seite der Medaille der beiden, die wir uns nachher anhören werden, die quasi noch voll in ihrer Abhängigkeit sind. Wir haben gerade schon gesprochen, Hagen, ich habe dir gesagt, obwohl ich in den Medien arbeite, im Vorgespräch habe ich in meinem Leben noch kein Kokain angefasst. Wenn ihr sowas hört, wie reagiert ihr auf sowas?
Finde ich gut. Also, Finde ich gut. John, ich weiß gar nicht.
Also bei mir ist so, ich weiß ja noch genau, dass ich, als ich noch nicht Kokain genommen habe, dachte ich immer, dass das was ganz Spezielles wäre und nicht viele Leute das machen. Sobald ich dann angefangen habe zu konsumieren, dachte ich, okay, das konsumiert jeder. Das heißt, wenn du sagst, du hast in der Medienwelt noch nie damit Kontakt gehabt, also selbst sozusagen, dann finde ich es immer erst ein bisschen unglaublich, muss ich sagen. Aber natürlich glaube ich es nicht. Aber ich finde es krass. Also ich hatte das Gefühl, dass es eigentlich so krass präsent ist, dass man gar nicht daran vorbeikommt und dann natürlich als neugieriger Mensch eventuell auch mal zulangt.
Ja, also man kommt auf jeden Fall nicht dran vorbei und man ist viel damit konfrontiert, aber ich erinnere mich, als ich jung war, so 18, 19 und Anfang 20er, da wurde sehr eindrücklich vor Kokain gewarnt, dass es sehr gierig macht, dass es einen sehr verändert und dass es ein ganz anderes Suchtpotenzial hat als zum Beispiel Cannabis. Und ausschlaggebend war bei mir auch ein Song, den ich gehört habe. 2010 kam Nate 57, Stress auf dem Kiez, das Album. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und da gab es den Song Gefährliches Mädchen und der hat mich wirklich ziemlich beeinflusst, hören wir mal kurz rein.
Wieso hau ich habe nie bemerkt, wie sie mich beherrscht. Ich bin ein Krieger, doch ich lauf ihr übertrieben hinterher. Ihre weißen Haare riechen bis hierher. Ich will sie wieder haben und mich danach nie wieder beschweren. Ich schwör, sie sagt mir alles, was ich gerne höre. Meine Freunde sagen, ich bin schwer gestört und werde verrückt werden, doch da scheiß ich drauf. Wer braucht Freunde, Mann, ich habe meine weiße Frau. Sie ist ein nur weißer Staub. Mädchen, lass dich nicht auf sie ein. Am Ende bist du mit dir ganz allein.
Ja, das gefährliche Mädchen, auf das man sich einlässt. Eine Zeile ist auch. Und ich dachte mir, Mann, diese Rapper, die alles ist so geil und alles ist so cool und alle sind so hart, aber da rappen sie quasi über etwas, was sie absolut nicht kontrollieren können und was sie völlig auseinander nimmt. Das hat mich echt ziemlich geprägt, muss ich sagen, dieser Song. Was habt ihr 2010 gemacht, als der Song rauskam?
Angefangen, da war ich schon in meinem dritten Konsumjahr. Ich wollte noch was sagen zu dass du gewarnt wurdest, ja, das ist ja immer alles ganz individuell, so wie jeder irgendwie aufwächst und welcher Peer Group und so weiter. In meiner Erinnerung ist das so, dass auf einmal, wie John auch schon meint, auf einmal ist Kokain da Und da gab es aber keine Warnungen. Also ich kann mich nicht an ein Gespräch erinnern in den ersten Jahren, in dem ich konsumiert habe, dass irgendeiner das auch nur für bedenklich hielt. Es war auf einmal wirklich überall. Natürlich, es muss nicht so sein, aber in meiner Wahrnehmung. Und es wurde halt wirklich konsumiert wie ein Glas Sekt, wie du das vorhin gesagt hast. Und ich habe keinerlei Warnungen vernommen. Muss ich echt sagen.
2010 war kurz nach meinem ersten Suizidversuch, auch quasi durch erhöhten Kokainkonsum. Also ich habe 2009 angefangen, unglaublich hohen Kokainkonsum zu entwickeln. Das heißt, 2010 war für mich ein super krasses Jahr. Suizidversuch, mein Sohn wurde später im Jahr geboren, mein erstes Kind, wo ich noch völlig psychotisch war. Das war alles total krass. Meine erste Therapie war 2010, also stationär. Ein bewegtes Jahr auf jeden Fall. Übrigens auch ein guter Track zum Thema Kokain von Tarek KZ, Weißer Drache.
Die Kiefer malm und meine Fresse taub. Das Spiegelbild zu Porno, ich krieg Gänsehaut. Mein Herz hämmert, als wäre jemand in mir eingesperrt. Vom Mensch, den du mal mochtest, bin ich weit entfernt. Sanitäterhände, die auf meinem Brustkorb pressen und mir meine Rippen brechen auf der Klobtoilette. Denn ich reite auf dem weißen, reite auf dem weißen, reite auf dem weißen Drachen. Mein ganzes Geld schlopf ich in deinen Rachen. Und ich reite auf dem weißen Drachen.
Total gut gesagt, auch in dem Song von eben, ne, wie es halt so ist, dass man sich so krass verändert, dass man keine anderen Beziehungen, keine Freunde mehr braucht, weil man hat ja jetzt was.
Das ist so krass, auch mit Freunden, die ich kenne, die konsumiert haben, die ich dann aber später kennengelernt habe, habe ich mal gesagt, was wäre passiert, hätten wir uns 5 Jahre vorher kennengelernt, also wie sich so Lebenslinien kreuzen. Ihr erzählt jetzt so krass, ey, ich hatte meinen Suizidversuch, drittes Konsumjahr und so, und ich denke mir, 2010, da bin ich gerade so ausgezogen, habe gerade so beim Fernsehen angefangen zu arbeiten, hatte so einen Traum, ey, ich wäre Sportreporter und war so voll gerade und so voll ordentlich unterwegs und so und war so motiviert in der Arbeit und denke mir, krass, jetzt sitzt man hier so zusammen und so völlig verschiedene Lebensrealitäten kreuzen sich irgendwie.
Ich habe auch schon 2010 natürlich, wenn man jetzt beruflich, da habe ich ja auch schon mich ja voll durchgestartet als Musikvideoregisseur und hatte schon Polarkreis 18 allein gedreht und so, aber diese ganzen Sachen, da habe ich ja auch viel gearbeitet und alles gegeben, aber halt auch zum Schneiden immer konsumiert und das auch nie wieder weggelassen. Das hat man einmal gemacht, es hat geklappt, das Ergebnis war gut, es war schnell fertig, man musste ja, ich hatte ja auch immer nie Zeit. Diese Musikvideos mussten ja immer am nächsten Tag fertig sein, wenn man gestern gedreht hat und da war das dann auch wieder so ein, ja okay, dann mache ich das halt jetzt dazu, das ist doch gut, funktioniert doch auch. Und ein paar Jahre geht es ja auch okay.
Ja, ist erlernt, ne? Weil, also ich kann auch sagen, ich war beim Live-Fernsehen immer vom Tag für einen Tag, musste auch schnell gehen, nie Zeit und so weiter, aber ich habe nie konsumiert, ging auch, aber ich habe nie gelernt sozusagen.
Ja, klar, ich habe es halt einfach mal einmal gemacht und dann, und das Schlimme ist, mit den Drogen oder Substanzen oder gerade Kokain, mit dem Suchtgedächtnis, also mit dem Belohnungsteil im Gehirn, das Belohnungssystem, dass man das eben nie wieder vergisst. Ja. Und wenn man auch eine Affinität hat dafür, so wie in meinem Fall, kam durch meine Therapie raus, dass ich doch sehr Sucht anfällig bin durch meine Sozialisation und so weiter. Ich bin einfach auch ein Suchttyp und ich konnte dann, für mich war die Option danach nochmal ohne Kokain zu schneiden, macht doch viel mehr Spaß mit Kokain. Und ist auch viel schneller fertig und das ist doch quasi Win-Win. Nur halt eben Win-Win auch für Kokain war auch ein Win und das hat dann
vor allem fürs Kokain.
Genau, und das hat dann irgendwann noch mein Leben komplett weggerissen. So.
Ich kann nur noch mal sagen, ich bin froh, dass ich gewarnt wurde und mir eindrücklich gesagt wurde, Kokain macht gierig, es pusht das Ego hoch und es macht emotional kalt.
Richtig.
Und da dachte ich mir, naja, das Ego noch weiter hoch zu pushen, emotionale Kälte und Gier. Weiß ich nicht, ob mich das so weiterbringt, ehrlich gesagt. Und ich weiß auch nicht, ob es die Antworten auf Fragen im Jahr 2023 sind.
Das ist die beschissenste Kombi, die man überhaupt kriegen kann eigentlich.
Ja. Also wirklich so. Aber bevor wir uns weiter unterhalten, gehen wir nochmal zurück zu der jungen Frau aus dem Intro, die auf ihre dritte Nasenscheidewand wartet. Die habe ich besucht bei ihrem Kollegen.
Hi.
Hi. Moin.
Moin.
Tobi. Freut mich.
Genau, Freut mich
einfach. Nennen wir sie mal Lina und ihren Kollegen nennen wir Justus. Die beiden Namen sind geändert. Die sind Ende 20 und haben mich eingeladen in ihre Wohnung. Die war sehr schön eingerichtet, 3,5-Zimmer-Wohnung, viele Dekors an der Wand, Duftstäbchen in der Ecke. Also wirklich gut bürgerlich auf dem Dorf.
Willst du irgendwas trinken?
Ich nehme auch mal so ein Eis.
Nur eine Sache sah in dieser Wohnung ein bisschen anders aus. Da lag nämlich eine Crackpfeife auf dem Tisch und ein paar Päckchen Kokain.
Da sind genug Bubbles am liegen.
Das sind
wie viel Gramm ist das? 4? Nein, nicht mal genau 4.
Das sind 200 Euro.
200 Euro liegen gerade auf dem Tisch.
Wir tun uns definitiv nicht gut, aber wir haben trotzdem irgendwie...
Das ist so...
Ja, wir... Nee, komm, wir... Das Ding ist, wir haben uns auch irgendwie an dem Punkt kennengelernt, wo wir schon wirklich aufhören wollten. Wir haben uns jetzt nicht da kennengelernt, wo wir gesagt haben, boah, komm, lass einfach ballern gehen. Wir haben da übel...
Ja, doch, wir haben uns schon auf einer Session kennengelernt bei Eleni.
Ja, aber trotzdem schon so mit dem Hintergedanke aufzuhören. Wir waren alle schon so auf dem Punkt, wo wir gemerkt haben, das ist zu viel. Es sollte nicht mehr so sein. Ja. Bis jetzt haben wir nicht aufgehört. Aber ist jetzt nicht so wie die Freunde, die man seit 10 Jahren hat, mit denen man gar nichts anderes kennt mehr, weißt du?
Ja.
Also wir kennen uns trotzdem schon so mit dem Gedanken, dass wir was ändern wollen.
Ja. Seit wann kennt ihr euch denn überhaupt?
Seit einem Jahr so.
Seit einem Jahr, ja.
Letztes Jahr Sommer.
Justus und Lina hatten sich auf den Aufruf unserer Redaktion gemeldet und sie wollten mit uns über Kokain sprechen und vor Kokain warnen. Er ist Angestellter mit gutem Gehalt, wie er sagt, und sie ist gerade arbeitslos. Beide sind für mich ziemlich co-abhängig. Sie zieht Kokain, er auch, aber er ist auch noch einen Schritt weiter gegangen.
Wir sind in der Küche jetzt.
Aceton, ein Kochlöffel, Sturmfeuerzeug wird irgendwo liegen, das sind schon Warnsignale.
Was machst du damit?
Kokain aufkochen zu Freebase.
Freebase oder Crack ist weiterverarbeitetes Kokain. Das wird nicht geschnupft, sondern geraucht. Das Zeug ist viel giftiger, der Rausch ist viel intensiver, das Suchtpotenzial und die Schäden aber auch. Und der Konsum, der hört sich so an.
Das berühmte Cracken. Ja, wie ein kleiner Orgasmus, ne? Wirklich. Ja, und jetzt ist der Spuk leider auch schon wieder vorbei.
Der Rausch beim Crackrauchen ist denkbar kurz. Und ich kenne das eigentlich nur vom Bahnhof. Und dass ich jetzt aus nächster Nähe in einer schön eingerichteten Wohnung dabei bin, wie einer Crack raucht, ist für mich ziemlich ungewöhnlich. Vor allem, die beiden rotzen während unseres Gesprächs eine Line nach der anderen. Er raucht einen Kopf nach dem anderen. Aber die wirken für mich ziemlich normal. Die sind orientiert, die sind klar und die sind gut gelaunt. Klar, denn die sind ja auch voll drauf.
In der Weihnachtsbäcke. Brennt.
Ja. Also man muss sagen, Kokain ist für die beiden völliger Alltag, ganz normal, so wie für andere Kaffee und Zigaretten.
Also viele Freunde von mir konsumieren auch Kokain und ich habe es halt immer um mich herum. So. Und wie gesagt, bei mir kam es halt erst schleichend, so nach Jahren. Ne? Also dass ich dann halt auch erstmal, ja, wie gesagt, erstmal am Wochenende konsumiert habe, aber dann halt auch in der Woche. Und bei mir hat es halt wirklich ein bisschen gedauert, bis ich halt wirklich gecheckt habe, ey, okay, das ist too much jetzt so, ne? Mhm. Also, und das ist halt jetzt bis heute so. Ne? Mhm. Deswegen, ja.
Ja, irgendwann der ganze Freundeskreis, der wandelt sich auch. Das merkt man auch nicht wirklich. Irgendwann hängt man nur noch mit Leuten ab, die das machen.
Was macht ihr denn eigentlich noch außer ballern? Wenn du sagst, du hast, also jetzt mal provokant gefragt, du hast ja gesagt, du hast keinen Job, du hast gesagt, du hast noch einen Job, aber dann kommst du nach Hause, dann willst du auch ballern. Habt ihr noch so Räume, wo das keine Rolle spielt?
Nee.
Ne, wenn, da müsste ich jetzt lügen. Fällt mir jetzt auf Anhieb nicht ein.
Nee.
Nee, irgendwann.
Nee, eigentlich nicht, nee. Bei mir gerade nicht, nee.
Nee. Nee. Nee, bei mir auch nicht.
Ja.
Nee.
Ja. So ist das.
Wenn ich das nicht nehme, dann bin ich wirklich 5 Tage lang nur am Durchschlafen. Das ist so.
Ach krass.
Also es ist nicht mehr dieses krasse, diese Euphorie, Herzrasen, schwitzende Hände und wow, wow, wow. Es ist einfach wie manche den Kaffee brauchen, um wach zu sein.
Mhm.
Und manchmal, um Anruf zu tätigen, muss ich mir vorher erst eine ballern.
Hört ihr euch da selber reden, ein Stück weit?
Ja. Also das ist natürlich immer individuell auch, aber es gibt natürlich eine ganz, ganz große Schnittmenge. So. Von den Erzählungen dort, also ich musste auch weil du vorhin meintest, die wirkten ganz normal. Mein Umfeld hat die letzten Jahre, fand mich auch immer eher seltsam, wenn ich nicht konsumiert habe. Weil ich habe so viel konsumiert, gerade die letzten 2-3 Jahre, auch täglich, dass ich total auffällig war, wenn ich nichts genommen habe. Ja, man kann das ganz gut erklären mit dieser Skala. Wenn man anfängt, Kokain zu nehmen, ist man auf 0. Dann konsumiere ich, gehe in den Club und bin den ganzen Abend auf 100 unterwegs. Mhm. Ja, so. Aber ich entwickle ja relativ schnell eine Toleranz zu der Substanz. Und das heißt, ich starte nicht mehr bei 0, sondern 10 Jahre später starte ich halt bei minus 1000. Also mir geht's, wenn ich nicht konsumiere, richtig, richtig übel. Man sagt immer, Kokain macht nicht körperlich abhängig. Das mag schon sein, aber dadurch, dass die Psyche so krass belastet ist und man ja auch nicht schläft, man nicht isst, man nicht trinkt, ist man ja auch körperlich völlig fertig. Und wenn man dann eben konsumiert, nähert man sich dem Nullpunkt, also dass man halbwegs normal ist, wobei man alles andere als normal ist. Ja, man ist paranoid. Ich habe schon auch immer geschwitzt die ganze Zeit. Aber nur um das mal kurz zusammenzufassen, ich weiß, was er meint, aber es kommt halt wirklich auch dazu, dass man das komplette Wesen sich völlig verändert. Also ich sage immer, ich plus die Substanz wurde eigentlich zu einem anderen Menschen und ja, viele Sachen gemacht, für die ich mich sehr schäme.
John, wir haben ja im Vorgespräch schon über das Kiffen geredet, was ja irgendwie so, also bei mir auf jeden Fall meine Droge war und du hast gesagt, eigentlich war auch das Kiffen so. Deine Droge. Ist ja eine Droge, die sich in den Alltag von vielen Menschen sehr praktikabel integrieren lässt, was nicht weiter auffällt. Kann man das Gleiche mit Kokain tun? Kann man mit Kokain ein normales Leben führen, wenn man auf dem täglichen Konsum gelandet ist?
Also zu Beginn des täglichen Konsums ja, auf jeden Fall. Das ist möglich. Aber dann, je mehr Jahre ins Land ziehen, desto krasser wird's. Also dann ist es einerseits so, dass man natürlich ohne das Kokain, wie Hagen eben schon gesagt hat, völlig fertig ist. Und sobald man konsumiert, geht's einem halt besser, in Anführungsstrichen. Aber man ist halt, man hat körperliche Bewegungen, die irgendwie komisch und auffällig sind. Man schwitzt, man ist ganz fahrig unterwegs, aber es geht einem halt besser. Und auch das ist so dieses Paradoxe. Also, um die Frage erstmal zu beantworten, nach ein paar Jahren auf keinen Fall. Also, das ist definitiv nicht mehr alltagstauglich. Na, vor allem ist da auch dann dieser, so ein ganz ekliger Kampf zwischen, entweder leidet man jetzt, weil man nichts genommen hat, oder man leidet, weil man was genommen hat. Im Endeffekt leidet man die ganze Zeit.
Es gibt keinen Rausch mehr. Mhm. Das ist ganz wichtig zu betonen. Das hat er, glaube ich, auch gesagt. Das sagen wir in unserer Sendung auch sehr, sehr oft, dass nach 3-4 Jahren hat sich eigentlich dieser positive Rausch, den es natürlich gibt, sonst würde man ja überhaupt gar nicht mehr weitermachen, nach dem ersten Mal, der verschwindet komplett, Hubi, und du bist dann du erhältst da was am Leben wie so ein Zombie. Das ist immer sehr schwierig, das in Kurzversionen Worte zu fassen. Aber es gibt dann diesen Rausch noch, nur für Sekunden, ne, John, ganz am Anfang des Konsums. Und dann ist man in so einem Limbus-Zustand.
Justus hat mir auch gesagt, wenn man checkt, ich habe ein Problem, ist es viel zu spät. Wann kann man denn noch gegensteuern, dass sich dieses zu spät nicht einstellt?
Ich würde mal sagen, wenn man merkt, dass der Konsum, und das gilt halt für alle Substanzen, man merkt, dass der Konsum eine Funktion erfüllt. Also wenn ich jetzt konsumiere, weil ich Leistungssteigerung für meine Arbeit brauche, wenn ich merke, ich konsumiere, damit die Party mir erst Spaß macht, so da, oder irgendeine andere Funktion erfüllt wird, da muss man eigentlich einen Schlussstrich ziehen und sagen, okay, das darf nicht sein. Wenn ich eine Droge konsumiere, irgendeine Substanz konsumiere, dann sollte es für so ein, ja, einfach nur für diesen Spaß am Rausch, den man dann auch gelingt, ist ja gar nicht das Problem, wenn jemand gelegentlich mal Spaß an einem Rausch hat. Aber wenn es halt eine Funktion erfüllt, ganz klar, dann auf jeden Fall Abstand nehmen. So, weil dann speichert das Gehirn ab, okay, das funktioniert. Und das ist das Einzige, was funktioniert. Und dann kommt man in diesen Kreislauf hinein.
Wenn man weiter konsumiert, obwohl der Konsum schlechte Folgen für dein Leben und dein Umfeld hat, und man aber das, sowas bemerkt man ja schon, ja. Ah, ich hatte jetzt Stress mit meiner Freundin oder mit meinem Freund nur wegen der Substanz, weil da irgendein Problem entstanden ist, aber ich trotzdem weiter konsumiere und das nicht in den Kontext setze, dann ist auch schon ein Zeitpunkt gekommen, wo man sich eigentlich Hilfe suchen muss.
Ja, und das Ganze passiert ja nicht von heute auf morgen, sondern ist ein schleichender Prozess, der über Jahre gehen kann. Und damit nochmal zurück zu Lina und Justus in die schön eingerichtete Dreizimmerwohnung. Die beiden wurden ja auch nicht von heute auf morgen abhängig, sondern fingen mit dem Konsum an im Partykontext. Und es wurde dann mehr und mehr und mehr, denn Kokain ist ja auch überall.
das ist so mega einfach, es auch mittlerweile zu bekommen. So, weißt du, du rufst ein Koks-Taxi an. Früher gab es das gar nicht. Ich musste damals von meinem Wohnort, weiß ich nicht, in 40 Minuten, 45 Minuten mit dem Bus oder Bahn fahren, um mir das zu besorgen. Heute rufst du an und die sind direkt vor deiner Tür. Und das ist das krass und Gefährliche daran, dass es das früher gar nicht gab, so vor ein paar Jahren. Ne? Dass es halt immer mehr Leute auch machen, ja, die letzten Jahre. Also auch wenn ich irgendwie im Club feiern gehe und ich lerne Leute kennen oder sowas und ey, ich hätte niemals gedacht, dass die, dann holen die da einen Bubble raus. Und ich habe gesagt, man sieht den Leuten das ja auch nicht an. Ne? Nee, so. Nee, nee, nee. Und es ist wirklich sehr krass zur Häufigkeit geworden, dass immer mehr Menschen Kokain konsumieren, definitiv.
Ja, ja, ich finde das einfach so krass, wie normal es ist, dass das einfach so, wenn du feiern gehst, denke ich mir, Digga, du gehst in den Club oder du gehst in die Bar und so weiter, ist doch alles gut, aber wie es bei vielen Leuten einfach jetzt wie selbstverständlich dazu gehört.
Ja, voll.
So, und dass dieses normale Feiern gehen gar nicht mehr möglich ist, weil es immer dann irgendwann kommt, boah, Digga, jetzt lass mal anrufen. So, und wenn es einmal in den Kopf gekommen ist, so, wir könnten jetzt was besorgen, hören die Leute nicht auf, darüber zu reden, ja, bis die Nase voll ist.
Ja, ich kann auch quasi keinen, ich kann auch nicht, sag ich mal, dieses klassische Saufen gehen.
Ach so, das, ja.
Das könnte das könnt ich gar nicht, was ohne Kokain.
Also das mal zum Alltag, wo Kokain allgegenwärtig ist, was ich ja so auch eben persönlich erlebe. Aber es ist eben auch allgegenwärtig, wie ich anfangs sagte, mittlerweile in der Musik, jetzt nicht nur im Gangster-Rap, wo man es vermuten würde, Straßenrap, sondern auch in der Popmusik. Und hören uns dafür mal an, was denn so junge Leute heute hören, bevor sie rausgehen.
Aus. Haare frisch blondiert, Kodak-Film und nasses Laub. Wasserstoffperoxid unten vor deinem Haus noch geraucht. Blende auf deine Blicke wie Applaus.
So ganz nebenbei, der Geldschein mit dem weißen Staub drauf. Sonst das schöne Seidenkleid, ich gehe raus, ich fühle mich gut und so weiter. Es ist irgendwie so en passant einfach erwähnt. Wie wirkt das für euch mit eurer Suchtgeschichte?
Also es ist einfach super erschreckend. Ich finde sowieso, ich glaube, das, was mir am meisten in den Kopf kommt momentan, wenn ich generell irgendwas höre, denke ich, hey, wie kann man so über so eine Sachen reden? Also weil es einfach so, der Scheiß tötet halt so. Und ich in Hagen haben halt so krass wie verloren. Und hier wird es halt so nebenbei erwähnt. Und übrigens behält man keine Seidenhaut, wenn man krass viel kokst. Das will ich nur mal kurz sagen, weil Seidenhaut kam auch vor. Definitiv nicht, ihr seht dann scheiße aus. Also nur als Info. Ja, ich finde es, also man könnte im Prinzip auf der Stelle losheulen, so wenn man sich mal die Leute anguckt. Wir kennen ja auch beide Leute, die einfach auch gestorben sind. Also ganz klar, ne? Jetzt auch relativ zeitnah in der Vergangenheit. In der Einrichtung, wo ich war, haben wir immer so eine Schweigeminute gemacht für die Leute, die gestorben sind, und jeder da kannte Leute, die gestorben sind. Das heißt, das ist nichts, was man mal nebenbei macht und dann nichts passiert. So, also ist erschreckend.
Wir sitzen ja hier und in meiner Einrichtung, das ist ein kompletter Querschnitt der Gesellschaft, ja. Deswegen ist es gut, dass wir auch über die Droge in den Medien reden. Aber in meinen Einrichtungen waren Bäcker, Rechtsanwälte, Piloten, Ärzte. Also das geht durchweg, und deswegen müssen wir einfach, finde ich gut, dass wir hier darüber reden. Denn es ist nicht immer der arme Teufel leider, der am Bahnhof. Das ist am Ende. Und ich hätte auch am Ende am Bahnhof landen können, und das war kurz davor, ehrlich gesagt. Ich war ja obdachlos, theoretisch. Zum Glück gibt's in Berlin Einrichtungen, wo man dann einziehen kann, gerade wo es um Sucht geht. Und wenn ich das höre, will ich eigentlich allen Leuten sagen, ich weiß gar nicht, was ich sagen will, ehrlich gesagt. Da fehlen mir echt ein bisschen die Worte, gerade bei diesem Song.
Das macht doch einfach wütend, finde ich. Weil hier ist einfach so, also es wird ja nicht nur sozusagen, es wird ja null kritisch betrachtet. Das ist ja einfach, es sagt ja geradezu aus, ey, Püppchen, das gehört dazu.
Ja, da
so,
singt so machst du dich fertig. 19-Jährige. Aber man kann ja auch verstehen, ich kann ja irgendwo auch verstehen, dass die Jugend das abfeiert. Ja, also ich war ja selber mal 19. Ich meine, gut, ich habe erst mit 25 angefangen, aber wenn man es zum ersten Mal konsumiert, ist es eine Wirkung, wie man sie vorher noch nicht erlebt hat. So, und
also die Artists wissen ja Bescheid. Ich finde,
ich weiß, aber trotzdem muss man darüber sprechen. Ja. Also das, ich weiß, man kann ja auch nicht sagen, nehmt keine Drogen. Das geht ja auch nicht. Weil die Menschheit hat schon immer Drogen genommen, seit 100.000 Jahren. Also,
aber wie erklärst du dir, dass sie jetzt nicht en passant nebenbei darüber singt, dass sie einen Joint raucht auf dem Weg zum Club, sondern über den weißen Staub am Geldschein?
Ja, ist halt provokanter.
Oder? Meinst du?
Kokain?
Aber ich denke, ich erlebe das so, dass Kokain so ein bisschen die Droge der Zeit wird.
Ja.
Und frag mich, warum ist es nicht Kiffen? Ist Kiffen zu langweilig?
Ich glaube, Kokain hat halt, also die Sache ist, beim Kiffen ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt, das hat ja nochmal einen ganz anderen Anschein. Erstmal verbindet man, glaube ich, Kiffen mehr mit so Kriminalität und so, weil Kokain ist halt alles so erstmal gehobener, was es ja gar nicht mehr ist. Ja? Aber erstmal wirkt es schick, es ist überhaupt nicht mehr schick mittlerweile. Gerade diese Koks-Tacken sind alles andere als schick.
Oder? Genau.
Naja, ich glaube, früher, so, wenn Falco noch darüber gesprochen hat, glaube ich, war es nochmal eine andere Zeit.
Okay. Und es ist was anderes, als wenn Amphetamin auf dem Tisch liegt. Es ist so,
Amphetamin ist ja Billigzeug sozusagen. So denkt man ja auch als Koks, denkt man ja auch so. Das Speed ist ja nichts.
Ja.
Und dann bei einem Joint, dann hustet jemand und bla und was weiß ich, ne? Und da muss man erstmal, und Kokain hat halt so in der Anfangszeit halt eben erstmal dieses, das ist halt völlig rein. Man macht es, alles ist geil irgendwie und man fühlt sich ja auch super, keiner schläft plötzlich ein oder kichert die ganze Zeit nur rum, sondern man fühlt sich so ein bisschen High-Society-mäßig. Ich kann das schon verstehen, aber es ist natürlich der Schaden, der einfach entsteht nach einer Zeit, ist halt gigantisch viel größer. Man kann es ja gar nicht vergleichen.
Ich finde das halt das Krasse. Also eure Geschichte und eure Lebensrealität im Sinne von, ich kenne jemanden, der gestorben ist, bei uns in der Klinik war es so und so und so und so, ist ja von den Menschen, die diesen Song singen oder hören, denkbar weit entfernt.
Absolut.
Aber das Suchtgedächtnis wird ja schon antrainiert im Sinne von, ey, Kokain ist ja scheinbar super geil, weil ich fühle, also Ego wird gepusht und ich fühle mich sicher und ich finde das alles gut. Nur dieses Erlernen ist halt irgendwie gar nicht thematisiert, ne? Und diese Langzeitdinger.
Ja, dass es diese Krankheit gibt, es wird nicht auch gar nicht thematisiert. Also ich muss ja heute noch im täglichen Umfeld damit zurechtkommen, mit Ämtern oder was auch immer, was man jetzt so noch zu tun hat. Oder auch im normalen Gespräch, dass Leute mir absprechen, dass es diese Krankheit gibt. Das ist ja so.
Suchterkrankung.
Dass es die Suchterkrankung gibt, ja. Ja, dieser Klassiker, hör doch einfach auf. Du hättest doch einfach aufhören können. Konnte ich nicht.
Ja.
Okay, ich konnte es 15 Jahre nicht. Ich musste 7 Monate in eine stationäre Einrichtung und brauchte täglich Stundentherapie, um zu erlernen, was mit meinem Gehirn los ist. Das sind ja wirklich, da verändern sich Dinge im Gehirn und bei dem einen oder anderen kann das eben relativ schnell gehen. Das ist das, warum dieser popkulturelle Part halt auch gefährlich ist, weil bei manch einem kann nach einem Zweit-, Dritt-, Viert-Konsum schon Anzeichen einer Sucht entstehen. Ja, bei einem anderen kann es nach 10 Jahren nicht passieren. Das ist halt, das ist schon auch russisch Roulette spielen.
Und es hat halt Auswirkungen. Ne? Ja. Nach den ganzen Teledin-Sachen da mit Capital Brown und danach wurde der Teledin, der Bedarf daran wurde, hat sich da vervielfacht. Es hat halt Auswirkungen. Und wie gesagt, daran sterben halt manche Leute. Und auch wenn es nur ein paar sind, dann sollte es eigentlich reichen zu sagen, okay, vielleicht mache ich jetzt mal keinen Trick, indem ich nebenbei erwähne, wie geil es ist.
Alles so grau, fühle den Schmerz stärker denn je. Alles so drauf, flüchten vor der Realität. Alles so taub, Füße sind schwer, du willst nicht gehen. Kann es auch, kann es verstehen. Das hier soll nicht wertend sein, doch ernst gemeint. Ich bin doch selber gerne high, bin gerne breit. Doch kenne dich und merke gleich in letzter Zeit. Gewinnen immer mehr die Lines an Wertigkeit. Ich sehe, wie dein Herz verhallt. Ja, ich spüre, wie die Wärme weicht. Sei dir sicher, dieser Schmerz, der bleibt. Du hast einfach nur verlernt zu weinen. Bitte hör mir zu, lüg dich doch nicht selber an. Sag ich zu dir, aber ich lüg mich dabei selber an. Wir haben alle ein Problem, das man nicht handeln kann. Bitte achte darauf, dass du nicht fällst, also pass auf dich auf, wenn du wieder mal auf Fesse.
Natürlich hat Kokain eine viel krassere Rauschqualität als Cannabis oder so am Anfang. Selbstverständlich. So, das ist ja klar. Kokain ist schon ein mächtiges Zeug. So, und dass Kokain es geschafft hat, eben durch diese leichte Verfügbarkeit ganz schnell jetzt an die Spitze zu kommen der Drogen, finde ich jetzt nicht, also macht für mich Sinn. So,
ist klar. Ja auch eigentlich nur logisch, wenn der Drang zu konsumieren höher ist, als wenn ich mal einen Joint geraucht habe.
Genau, klar.
Also nach meinem ersten Joint war ich jetzt nicht so, oh mein Gott, boah, das war so, es war irgendwie ganz nett, aber der Konsumdrang war nicht so.
Nee, du hast total, du bist in einem absoluten, also das war auch schon bei mir, ich weiß noch an dem ersten, ich kann mich ja ganz genau noch erinnern an den Erstkonsum. Eine halbe Stunde später musste ich nachlegen, wollte ich mehr.
Ja, und davor will eben auch Lina warnen, wie ich anfangs sagte, nochmal zurück in die 300-Zimmer-Wohnung, die sich explizit immer an junge Mädels gewandt hat, die feiern gehen, denn auch ihre erste Line war in einem Techno-Club.
Gerade diese kleinen Mädels, ne, die gerade so in die Party-Szene kommen mit 18, 19, 20, Kokain ist so toll, Kokain ist so schön. Nein, es ist halt auch wirklich sehr, sehr gefährlich. Die werden immer jünger, die Mädels, 18, 19, mit Minirock und Hauptsache, die Flasche steht auf dem Tisch, lassen sich den ganzen Abend bezahlen und natürlich, die Männer wollen eine Gegenleistung dafür haben, ne? Und da sollten die gerade, wenn Kokain dann noch mitspielt, sollen die da echt mega aufpassen. Weil ich kenne auch Männer, die werden aggressiv von Kokain. Ne? Das hatte ich auch schon erlebt. Ne? Da hat mich dann einmal, da habe ich mich mit einem Typen getroffen vor Jahren. Da war ich zwischenzeitlich mal von meinem Ex getrennt und da habe ich mich mit einem Typen getroffen, der hat mich einfach in seiner Wohnung eingesperrt. So, ne? Und da hatte ich halt auch mega Angst und deswegen, ich würde es niemals mit fremden Menschen machen. Man weiß nie, wie die Menschen auf Kokain oder auf anderen Drogen irgendwie klarkommen, wie die reagieren oder sonst irgendwas. Ne? Das ist sehr gefährlich.
Ich habe beim Gespräch auf jeden Fall festgestellt mit den beiden, dass es ein großer Unterschied ist, ob man Kokain als Frau oder als Mann konsumiert. Lina hat mir gesagt, sie kam quasi, kommt immer an Kokain, sie muss dafür auch nichts bezahlen, sie kennt viele Leute, sie wird immer eingeladen, ist viel einfacher. Justus sagt ja, also dass ich eingeladen werde, kommt eher selten vor. Und Lina sagt aber auch immer, dass dadurch Machtgefälle entstehen und sie sagt, sie hängt mit Freunden, die sie seit Jahren kennt, da ist das nicht so, aber sie hat eben, wie sie ja auch erwähnt hat, auch schon Dinge erlebt, wo es dann halt sich irgendwie umgekehrt hat. Habt ihr sowas beobachtet, so wo Kokain benutzt wird oder das in dieser Geschlechterrolle eine Rolle spielt?
Also ne, am Anfang geht man noch aus, bevor man dann irgendwann isoliert und alleine. Am Ende landet man alleine in seiner Wohnung, aber die ersten Jahre war ich auch noch aus. Und natürlich hat man das Kokain dann auch benutzt, um Bekanntschaften zu schließen. Also wenn du beim Tanzen gesagt hast, wollen wir konsumieren gehen, dann hat man meistens auch jemanden gefunden. Also ich muss doch schon sagen, dass ich das auch so benutzt habe und auch was, worauf ich nicht stolz bin. Ja. Aber da hat man halt auch dran gesehen, es wollte halt auch jeder was nehmen. Es hat ja keiner gesagt, das nehme ich nicht. Mhm. Also auch verrückt, wenn man darüber nachdenkt. Ja. Irgendwie mittwochs im Cookies sind da 1000 Leute.
Dienstag und Donnerstag.
Ja, Dienstag und Donnerstag, genau. Sind da 1000 Leute drin und alle und 800 davon nehmen Kokain. Ist doch verrückt.
Hm.
Ja? Also ich meine, das muss ja in jedem Club heute noch so sein. Das ist doch keiner nüchtern.
Also ich würde sagen, Fakt ist, man kann Leute sozusagen abhängig machen. Also kannst als, natürlich gerade wenn man jetzt zum Beispiel auch dealt oder so, kannst auf jeden Fall bewusst Frauen was ausgeben und sozusagen mehr oder weniger auch Dann hat man, also man tut halt fast alles, ne, wenn man kokainabhängig ist. Dann ist man zu sehr, sehr viel bereit. So was ich zum Beispiel in Tagen ja gemacht habe, ist, dass wir irgendwann auch super fragwürdige gemacht haben, im Sinne von, dass man Familienmitglieder bestiehlt. Ich habe halt auch gedealt so und auch nur deshalb, um mir Konsum zu finanzieren. Warum denn noch sonst? Ja, und man tut alles Mögliche. Eine Frau hat natürlich ganz andere Möglichkeiten. Und dadurch, dass diese extreme Gier entsteht, und das finde ich halt auch wahnsinnig gefährlich. Da hatte ich letztens mit meiner Freundin ein langes Gespräch darüber, ob man, also ich zum Beispiel bin auch dafür, dass man generell so, dass man ja bei Sexwork das alles sehr einschränken müsste. Weil wenn, sobald Menschen halt abhängig sind, da Dinge tun, die passieren im Prinzip nicht freiwillig, sondern unter Zwang der Sucht. Und das, da sehe ich eine extrem große Gefahr. Eine 18-jährige bildhübsche Frau hat natürlich Möglichkeiten, super schnell an wahnsinnig viel Geld zu kommen. Oder halt auch an Drogen und kann halt immer Neues beschaffen. So, aber macht sich halt selbst dabei kaputt und zerstört ihre Seele.
Aber soll ich dir mal was sagen? Ich habe in den schlimmsten Momenten, ne, wo alles schon verkauft war, wo ich an nichts mehr kam, ich bin jetzt ganz ehrlich, ja, wer hätte es eine einfache Lösung gegeben, dass ich mich prostituiere? Hätte ich das gemacht?
Ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht.
Also jetzt mal, ne, ist jetzt schwierig für mich als Mann, das so einfach so in den Raum zu stellen, so. Aber das Gefühl, wenn ich jetzt, wenn der mir jetzt 1000 Euro gibt und ich mache dafür dies und das, auch mit einem anderen Mann, whatever, ich das hätte machen können oder nicht, wenn ich vor der Wahl gestanden wäre, hätte ich es wahrscheinlich gemacht. So abhängig war ich und hätte alles gemacht dafür. Ja. Habe ich ja auch.
Das hat mir Lina auch erzählt, dass sie Freundin hat, die quasi Blowjobs anbieten und sagen, ey komm, gib mir noch ein paar Lines und ich blase dir ein und so weiter.
Nur ist es als Mann nicht so einfach, in so eine Situation zu kommen und ich habe mich auch nicht großartig im Internet, also ne, ich bin jetzt nicht den Schritt weiter gegangen, wo kann ich das in die Tat umsetzen, diesen Gedanken. Nur wenn ich vor der Wahl gestanden hätte, hätte ich mich auch prostituiert.
Ja, muss man mal vorstellen, was das auch einerseits natürlich mit der Seele dieser Frau macht, aber auch mit dem gesamten Bild der Sexualität dauerhaft in unserer Gesellschaft über Zeit. So, da wird einfach was zerstört, auf kurz oder lang, was halt eigentlich wahnsinnig, was das größte Geschenk ist, was wir jemand anderem mehr oder weniger geben können. Unsere Intimität wird halt komplett entwertet. So, das finde ich schon alles sehr krasses Thema.
Man kann ja sagen, man ist dann nicht mehr der gleiche Mensch. So, man ist wesensverändert durch die Substanz, die ihnen eingefahren ist.
Total.
Und diese Wesensveränderung kriegen ja vor allem nächststehende Personen mit. Lina hat mir erzählt, wie das in ihrer Beziehung gelaufen ist, wo das nochmal eine ganz andere Rolle spielte.
Ich habe mit meinem Ex zusammen Kokain konsumiert und da war
häusliche Gewalt auch gang und gäbe, tatsächlich. Ja. Ne? Seine Aggressionen sind natürlich, sind durch alles, seine ganzen Gefühle, Emotionen durcheinander, haben verrückt gespielt. Und ja, klar, dazu neigen, wie gesagt, ne? Manche neigen halt wirklich auf Drogen zu einer sehr krassen Aggressivität. Ne? Aber es gibt natürlich auch Leute, die keine Drogen konsumieren und sehr aggressiv sind. Aber ich glaube, das ist noch mal krasser, wenn man Drogen konsumiert. Ne?
Ich habe krasse Wahnvorstellungen bekommen, wirklich. Definitiv. Also ich habe hab mich da in Sachen verrannt.
Ja. Misstrauisch, man wird sehr misstrauisch. Ja. Also geht der mir jetzt fremd, der ist jetzt bei einer anderen oder sowas. So Sachen einfach, ne? Also da hast du wirklich so krasse Dämonen in dir.
Das verändert den Charakter so enorm. Ja. Du verrennst dich total in ganz schlimmen Gedanken. Du bist auch fest davon überzeugt. Du bist der Meinung, dass jeder dir was Böses möchte.
Diese Kokainparanoia.
Genau, aber wenn du das rauchst, dann ist das richtig schlimm. Wirklich. Dann veränderst du dich so ekelhaft zu so einem ganz fiesen Menschen, wirklich das Teufelzeug, als ob der Teufel in dir steckt.
Wahre Worte. Und da fragt man sich doch dann, das ist ihm bewusst, das ist uns beiden genauso gegangen. Und obwohl man das spürt, hört man trotzdem nicht auf. Ne? Das ist Wahnsinn. Also es ist wirklich so, wie, also ich habe das auch schon oft gesagt, als wäre ich von einem Dämon besessen gewesen. So. Ja. Alles kann ich alles unterschreiben, was da gerade gesagt wurde. Ich hatte auch unglaubliche Paranoia und habe mich in Dinge verrannt und daran ist ja auch meine Beziehung zerbrochen zu meiner großen Liebe, weil ich einfach überhaupt nicht mehr imstande war. Ich sag auch gerne, ich hatte einen Realitätsverlust. Also ich meine, ich habe ihre Freundin angebaggert, unsere Mitbewohnerin, weil ich fest der Meinung war, ich habe Zeichen bekommen. Jetzt mal als einfaches, blödes Beispiel, ja. Da waren aber keine Zeichen. Die hatte nur Hallo gesagt, die Frau. So, und das ist jetzt nur, das ist ein ganz dummes, plumpes Beispiel, aber es sagt so viel, weil in meinem Kopf sind Millionen Dinge passiert. Natürlich bin ich der Geilste, alle Frauen wollen mit mir schlafen und am besten wollen auch alle gleich Gruppensex. Ich stehe überhaupt nicht auf Gruppensex. Ja, also es ist halt, du bist wirklich woanders unterwegs und dann kommst du runter und dann wird man mit den Sachen konfrontiert und denkst sich, oh fuck, und dann konsumiert man natürlich wieder weiter, weil man überhaupt keinen Ausweg findet. Also das nur mal als kurzes Beispiel, was so ein Kreislauf ist. Also ich war wirklich oft auch einfach nur ein Arschloch.
Ja, und diese Paranoide ist halt auch, wir haben schon häufiger darüber geredet, doch über diesen Moment, der, wenn man so erstarrt, ja, dass man so im Türspion steht, ich habe manchmal aufs Haus meiner Eltern aufgepasst, dann stehe ich da mit einem Baseballschläger in der Hand und mit einem Küchenmesser, so, dass ich einerseits die Terrassentür sehen kann, aber auch die Haustür sehen kann, so mitten im Esszimmer ist das, und dann stehe ich da anderthalb Stunden in einer Position und warte.
Wie der Start.
Und dann höre ich irgendwas im Keller und dann rufe ich immer wieder in den Keller, ich weiß, dass ihr da seid, ja. Wirklich über einen ewig langen Zeitraum, und das ist halt, ich habe ansonsten halt null paranoide Züge oder irgendwie sowas. Gar nicht.
Komplett vom Kokain.
Nee, hatte ich auch beim Cannabis auch nie. Ja. Aber beim Kokain total krass. Und ist wirklich der ganze Körper, auch am nächsten Morgen spürst du das auch alles. Ich stand gestern mal wieder 2 Stunden da, alles ist verkrampft und eingerostet. Und also ganz, ganz schrecklich. Und da hast du ja wirklich auch Angst in dem Moment.
Man muss auch sagen, dass das relativ schnell kommt. Das kommt nicht erst nach 10 Jahren. Hm. Diese ersten paranoiden Zustände hatte ich schon nach zwei Jahren. So, und das verdrängt man lange, dann konsumiert man halt mehr, aber es wird ja immer schlimmer.
Also ich kenne viele, die haben aufgehört zu kiffen, als sie so die ersten paranoiden Züge hatten, wenn sie irgendwie bekifft waren und dachten, boah, Digga, darauf habe ich ja gar keinen Bock, ja. Ich lasse das jetzt. Denen es auch relativ leicht gefallen ist, dadurch entweder extrem einzuschränken oder zu sagen, nee, ich lasse das jetzt. Du hast ja gerade gesagt, man weiß das alles, man nimmt das wahr und trotzdem macht man weiter. Also ja. Man nimmt diese Wesensveränderung seiner selbst wahr oder ja. Nicht wahr? Weil du sagst, einerseits, ja, ich bin davon überzeugt, andererseits nehme ich es wahr. Also
man nimmt das wahr, man schämt sich auch, man ist auch traurig, dass man seine Mitmenschen so behandelt. Also ich habe ja meiner Partnerin Dinge geklaut. Ja, ich habe ihre Goldohrringe verpfändet. So. Und das kommt natürlich raus. Und dann schämt man sich so krass. Also deine Frage ist, man nimmt das wahr, aber du bist so tief in der aktiv abhängigen Substanzbeschaffung, dass für dich keine Option ist, weil es ist ja eh schon alles scheiße.
Genau, der Gedanke aufzuhören kommt ja gar nicht
in den Moment. Nee, der Gedanke aufzuhören ist keine valide Option. Ja. Ja, also die Krankheit redet dir auch ein. Das ist wie der Teufel, wie Mephisto in Faust. Also er hat mir eingeredet, dass durch den erneuten Konsum gibt es die Lösung zu all deinen Problemen. Allein schon mit der nächsten Kapsel, nur die nächsten 50 Euro. Und das ist, so kann ich es beschreiben, für mich ein Grund, wie ich die letzten Jahre gelebt habe. Von einem zum nächsten und hoffen, dass es besser wird, aber völliger Bullshit.
Na, vor allem auch in diesen Momenten, also jetzt auch, wie ich eben erzählt habe, in diesen paranoiden Momenten, steht man da und ist schon so eingestarrt, aber das Einzige, was zur Bewegung führt, ist, dass man sich kurz nochmal in die Nase legt.
Stimmt.
Obwohl ich, und in dem Moment, und muss ich mal ganz sagen, um das Potenzial von Kokain nochmal zu betonen, man kann mit blutender Nase da sitzen, zitternd und völlig fertig, weil du 4 Tage nicht geschlafen hast, und das Einzige, was man noch bereit ist zu tun, ist nachzulegen. Und man weiß in diesem Moment, dass es scheiße ist. Es gibt Momente, da habe ich geweint und gleichzeitig mir die Nase gelegt und ich wusste, dass es einfach mich töten kann. Mein Herz schlägt, irgendwie das ganze Zeug legt sich schon in meinen Bronchien nieder. Ich kann kaum atmen. Es gab wirklich Momente, wo ich dachte, ich sterbe, und nichtsdestotrotz habe ich genau in diesen Minuten trotzdem weiter Kokain konsumiert. Und zwar nicht, weil ich so geil auf Kokain war, sondern weil einfach ich fucking süchtig war irgendwann. Mhm. Und das ist einfach Teufelszeug.
Es gibt halt, es gibt so ein paar chemische Prozesse im Gehirn, die verändern sich insofern, dass das Gehirn das so kodiert, dass das jetzt überlebenswichtig ist. Deswegen beklaue ich ja auch Leute oder bin moralisch sehr fragwürdig, weil wenn ich jetzt was Überlebenswichtiges machen will, mein Kind retten oder so, dann würde ich ja auch moralisch fragwürdige Dinge tun, um meine Familie zu beschützen, richtig? So, je nachdem, wie krass die Situation ist. Und die Suchtkrankheit ist eine Fehlfunktion im Gehirn, so, vom Belohnungssystem. Und ich habe immer, also das ist wirklich so, als ist das nächste Ding ist überlebenswichtig. Es gibt nichts Wichtigeres, als das jetzt zu organisieren. Und wenn ich dafür mal kurz was verpfänden muss, was mir nicht gehört, das ist ja nicht so schlimm. Weil das ist ja ganz wichtig. Mhm. Ja? Und ich weiß nicht, ob ich es gut ausdrücken konnte, aber das ist so ein ganz großer Teil der Krankheit.
Damit geht ihr ja auch in eurem Podcast ganz offen um, mit den Lügen und der Skrupellosigkeit in eurer Konsumzeit. Und Justus hat mir das ganz genauso erzählt, dass auch er sich ein Lügenkonstrukt aufgebaut hat, um die sehr teure Kokainsucht aufrechtzuerhalten und zu verheimlichen. Sprich, auch er fragt aus fadenscheinigen Gründen immer wieder nach Geld, er täuscht auf der Arbeit Krankheit vor, wenn er drauf ist, und er weiß selber darum, dass dieses Suchtverhalten nicht mehr lange gut gehen kann.
Du sagst, okay, finanziell, ich habe meine Ressourcen voll aufgebraucht, ich gehe aber zu Mutti und Fadi und die sagen, Inflation, ist alles teurer geworden und hast du nicht nochmal, da kommt schon noch was nach.
Ja, ja.
Die Quelle ist noch nicht versiegt.
Nee, die ist noch nicht.
Auf Arbeit hast du aber auch schon Krankentage und so weiter, hast du auch schon ausgereizt und so. Aber es klingt schon also auf Kante genäht. Also so ein kleines Kartenhaus hast du schon aufgebaut, ne?
Ja, droht einzustürzen. Aber also ein bisschen wirklich, keine Ahnung. So als, ich sag mal, Junkie belügt man sich auch immer sehr gerne selber. Ne? Gerade was das Rauchen angeht von Freebase und Crack, da verlierst du innerhalb einem halben Jahr ist alles weg, wirklich alles. Frau, Haus, Kind, alles komplett. Das geht so schnell.
Und dass du, guck mal, du weißt das ja alles und du sagst gleichzeitig auch so, ja, boah, ich habe das nicht im Griff und so.
Ja,
macht dir das keine Angst? Oder, also ich meine, du kannst das ja alles genauso benennen.
Das macht mir genauso lange Angst, bis ich wieder den nächsten Stein rauche. Ist so. Ja. Ist so.
Ihr habt es ja jetzt geschafft, den Teufel zumindest mal so auszuleiten, dass ihr clean lebt seit 380 und 385 Tagen.
Schläft.
Aber immer noch auf unserer Couch. Das ist ja, bei uns ist er der Onkel.
Ja,
der Onkel.
Wie habt ihr das gemacht? Was waren die Schritte? Wie seid ihr von dem Schritt, wie er da sitzt, jetzt hier ins Studio gekommen mit über einem Jahr clean?
Also meine Ex-Partnerin hat mich in die Entgiftung geprügelt, kann man fast schon sagen. Ich hatte schon die Fühler ein bisschen ausgestreckt. Ich war schon mal ein paar Mal bei der Drogenberatungsstelle. Es war klar, ich habe so viel Geld veruntreut, geklaut. Ich habe kein wahres Wort mehr geredet. Ich hatte ein komplettes Doppelleben. Dann ist auch mein kleiner Sohn geboren. Und also es war einfach, ich war am Ende. Und sie hat mir geholfen, den Weg ins Suchthilfesystem zu finden. Ich weiß nicht, ob ich es alleine geschafft hätte, muss ich ehrlich sagen. Ja, deswegen betreiben wir jetzt auch diese aufklärerische Arbeit. Jedenfalls, dann war ich in einer Entgiftung und dann war ich zum ersten, das dauert 14 Tage, so eine Entgiftung kann man in fast jedem Krankenhaus machen. da ist man auch stationär, darf nicht alleine raus und so. Und da war ich dann zum ersten Mal in meinem Leben in, seit 15 Jahren 14 Tage clean. Und danach bin ich auf eine stationäre Therapie und ja, das dauert ein paar Monate und da lebt man dann auch in den Einrichtungen. Ich meine, einer habe ich John kennengelernt und da geht man ganz tief ran. Du hast ja sehr viel Therapie dort mit Therapeuten und da muss man sich mal vorstellen, das ist alles umsonst. Das muss man, ne, das zahlt der Staat. Eine normale Therapiestunde kostet 100 bis 200 Euro und wir haben da jeden Tag Therapie. Das ist also schon mit Verpflegung. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass es diese Einrichtungen gibt.
Genau, es gibt halt, einen Weg. Der Weg ist halt Drogenberatungsstelle, Entgiftung, Therapie. Ja. Therapie so lang wie möglich. Ich habe erst eine kurze Therapie, Hagen hat auch erst eine kurze Therapie gemacht, wir sind beide danach rückfällig geworden. Macht eine Therapie so lang wie möglich, also jetzt sind alle auch da draußen, wenn eine Therapie ist, ist nichts Schlimmes, so, es ist in meinen Augen der eigentlich wirklich, der einzige Weg, der auch nachhaltig man braucht diese Werkzeuge. So, ja. Wir merken es immer wieder im Alltag, dass es Punkte gibt, die triggern. Da hat sich einfach im Gehirn über viele Jahre hinweg haben sich da Strukturen gebildet, die muss man bekämpfen quasi. Da geht es wirklich um krasses Training, um wirklich dranbleiben und auch weiterhin Gruppen besuchen. Ich fange jetzt wieder neu eine ambulante Therapie an, einfach nebenbei, weil ich merke, es muss einfach sein. Hagen ist auch eine ambulante Therapie. Therapie ist super, es ist so ein Geschenk des Himmels, dass es das gibt. So, und ohne hätte ich das niemals geschafft. Ich habe davor schon mehrere Ansätze gehabt mit Therapie und habe es immer wieder versucht. Irgendwann ist der Leidensdruck halt so hoch, irgendwann weiß man, okay, ich habe halt kein Zuhause mehr, meine Kinder darf ich eventuell bald nicht mehr sehen, also ich darf mein Zuglück noch sehen. Aber es geht ja auch einfach alles immer und immer weiter kaputt. Es wird ja nie was besser. Also es gibt jetzt keine
Richtung.
Ja, genau, kein Jahr im Konsum, wo man sagt, jetzt wurde es mal besser. No way, es wird immer nur beschissen.
Vor allen Dingen endet es im Tod. Meine Therapeutin sprach immer von der tödlichen Krankheit, die Krankheit mit Todesfolge. Und das ist auch so. Wenn man sie nicht behandeln lässt, wird man daran sterben. Und zwar viel eher, als würde man nicht süchtig sein. Ja.
Und wisst ihr, das Krasse ist ja, das, was ihr gerade beschreibt, das wissen Lina und Justus ja auch. Die wissen, dass sie süchtig sind, dass sie auf diesem Weg nur in eine Richtung gehen, und zwar bergab nach unten, dass die Kokainsucht potenziell tödlich enden kann. Das wissen die alle. Sie wissen, dass sie was ändern müssen, denn das zeigt auch die Antwort auf meine letzte Frage, die ich denen gestellt habe.
Also Lina und Justus, ihr könnt euch selbst was sagen am Ende dieser Folge. Was würdet ihr euch jetzt selbst in dieser Lebenssituation, in der ihr gerade seid, sagen?
Hör auf. Das würde ich mir sagen. Also, ja, ich würde mir selber persönlich sagen, ey, hör auf, ja, such dir Hilfe. Such dir Hilfe, ja.
Ja, definitiv. Also, ich muss mir auch professionelle Hilfe suchen. Bin ich von überzeugt.
Ja, irgendwann wird vielleicht auch mal der Tag kommen, wo du nicht mehr aufstehst. Weißt du, was ich meine? Und das macht mir halt auch ein bisschen Angst.
Ja.
So, deswegen.
Oder dass halt alles irgendwann wirklich in die Brüche geht. Ne? Man kann nicht immer alles irgendwie aufrecht halten. Ne? Weil wenn man krasse Drogen konsumiert, früher oder später geht alles in die Brüche. Geht alles in den Bach runter. Ist so. Ist so.
Und ich finde, das ist der krasse Unterschied. Und nochmal so der qualitative Unterschied in den Substanzen, weil ich habe mich jetzt viel mit Drogen, mit Süchten und so weiter, mit verschiedenen Leuten beschäftigt, auch in der ersten Staffel von Süchtig nach alles. Und wenn man übers Kiffen redet oder so, dann ist das nicht der Endpunkt. Weißt du, dieser völlige Absturz ins Bodenlose, in den Tod, in alles verlieren, das habe ich so bei Kokain kennengelernt, als ich mich damit beschäftigte, aber nicht bei anderen Substanzen. Hagen und John, ihr seid jetzt seit 385 beziehungsweise 380 Tagen clean. Das geht euch immer noch sehr nah. John, du sitzt hier mit Tränen in den Augen. Ich stelle euch jetzt die gleiche Frage wie den beiden am Schluss. Ihr könnt quasi mit eurem Vergangenheits-Ich reden, am Tag, wo ihr das erste Mal in die Einrichtung gegangen seid. Heute 385 beziehungsweise 380 Tage später, was würdet ihr euch sagen?
Ich habe auch Tränen in den Augen. Jetzt soll ich hier
zu viel. Du hast dein Gesicht
also das ist. Also es hat mich gerade sehr mitgenommen, das letzte Statement. Denn weißt du, was man da raushört als Leidensgenosse, sage ich mal, ist einfach, dass dort noch jemand leidet. Und John und ich wissen halt, wie schlimm es ist, unter der Suchterkrankung wirklich zu leiden. Und sich so alleine zu fühlen und hilflos und Deswegen, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt deine Frage so direkt beantworten können, weil dann können wir vielleicht gar nicht mehr sprechen. Aber was ich kann eine Message einfach generell sagen, dass Leute, denkt über euren Konsum nach, hinterfragt den, hat der eine Funktion? Wenn ihr jedes Wochenende konsumiert, würde ich mir da auch schon mal Gedanken machen. Denn es gibt den Moment, und das ist der Point of No Return, an dem gibt es kein Zurück mehr. Und der ist bei jedem Menschen ganz woanders. Das heißt, man kann nicht sagen, ja, mein ganzer Freundeskreis und wir konsumieren hier lustig seit 2 Jahren Kokain. Es kann sein, dass am nächsten Wochenende dein Point of No Return überschritten ist und du dann zu einem Zombie-Roboter wirst, so wie John und ich das waren, und dann anfängst, alleine zu konsumieren. Um jetzt mich kurz anzusprechen und um deine Frage vielleicht doch halbwegs zu beantworten, ich kann nicht mit mir reden, wie ich in die Einrichtung gegangen bin. Ich müsste mit mir reden von 2007. Mhm. Weißt du, ich, jetzt kann ich auch nicht weiterreden, weil was ich dem sagen würde, ist einfach, fass das Zeug niemals an. Das hat mich 15 Jahre meines Lebens beraubt.
Ja, ich kann auch nur sagen, dass ich würde jetzt gar nicht, wenn ich ansprechen vor der Therapie, sondern damals, und würde halt sagen, dass, also die Sache ist halt, ich kann meine Kinder halt nicht jeden Tag sehen. Also aktuell halt, ne, und das wird doch halt nie wieder so sein.
Passt auf, was ihr macht, das ist alles gefährlich. Ich meine, wenn ihr schon mal Kokain konsumiert habt da draußen, dann wisst ihr, wie schnell euer Herz dabei schlägt. Und ihr dürft nicht vergessen, das ist ein Muskel, der muss unser ganzes Leben reichen. Und ich war letztens beim Arzt und da wurde mir offenbart, dass das mal mindestens -10 Lebensjahre sind. So, die da abgezogen werden. Das sind alles Sachen, dessen muss man sich bewusst sein. Ja, dass man kann von der nächsten Line sterben, man kann in den Langzeitfolgen sterben, aber vor allen Dingen verliert man den Bezug zu seiner eigenen Person, zu seiner eigenen Identität. Wer bin ich eigentlich? Du bist dann nicht mehr du, du bist nicht die beste Version, die du sein kannst. Man lebt nur einmal und man zerstört wirklich alle menschlichen Beziehungen um einen rum. Ja. Passt bitte auf.
Danke, dass ihr mit mir gesprochen habt, dass ihr vorbeigekommen seid.
Sehr gerne.
Das geht auch mir ziemlich nah, auf jeden Fall, weil es ist einfach wichtig, dass Leute wie ihr darüber sprechen und dass man darüber sensibilisiert und dass man Kokain nicht nur der Popkultur überlassen darf und nee. dem, hey, ist doch alles geil und es gehört irgendwie dazu und wir sind alle Falco-mäßig unterwegs, sondern man muss halt auch irgendwie...
Ja, Helmut Berger hat ja auch legendäre Interviews auf Kokain bei Helmut Schmidt gegeben.
Ja, aber man muss da was anderes in die Waagschale werfen. Richtig. Und das tun wir und das sind echte Emotionen und keine industriell gefertigten Emotionen und dafür danke ich euch sehr und das war die erste Folge Süchtig nach alles zum Thema Kokain.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke, Hubi. Danke.
Süchtig nach alles. Ein Podcast mit Hubi Koch. Weitere Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.
Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Im neuen Y-Kollektiv-Podcast hört ihr echte Geschichten zwischen Clubkultur und Politik, zwischen sozialem Engagement und Drogen, zwischen mentaler Gesundheit und Sex. Die Reporterinnen und Reporter suchen in jeder Folge neue Antworten und nehmen euch mit auf eine Reise. Lande ich schneller im Knast, wenn ich ADHS habe? Habe ich Vorteile im Leben, weil meine Eltern Promis sind? Warum kämpfen manche Menschen zum Spaß, nackt und eingeölt? Oder wie schwer ist es in Deutschland immer noch abzutreiben? Y-Kollektiv, der Podcast ab sofort in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir verlinken euch den Podcast nochmal in den Shownotes.